Hey du und herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast, wo wir darüber sprechen, wie wir die Traumaberge schmelzen und wieder wirklich ganz unbeschwert lebendig werden können. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie wir herausfinden, ob wir gerade in unserer inneren Heilungsentwicklung stagnieren, ob das nur ein Gefühl ist, dass wir stagnieren, oder ob das wirklich die Wahrheit ist. Und die Idee dafür kam mir durch einen Beitrag in der Oase in meiner Coaching-Community, weil da hat jemand geschrieben, wie ist das, wenn man das Gefühl hat, zu stagnieren und das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten. Und ist es wirklich so oder ist es nur ein Gefühl? Sehe ich vielleicht gerade in dem Moment nur die Dinge, die gerade stagnieren, oder ist es wirklich so? Und ich möchte euch im Podcast ein bisschen mitnehmen in diese Frage und in diese Momente, wo wir denken, wir kommen nicht vorwärts, es macht alles keinen Sinn, es ist viel zu zäh, wir treten auf der Stelle. Ich möchte euch zeigen, welche Bereiche wir des Lebens wir da wirklich auch unter die Lupe nehmen können, wo wir auch wirklich rausfinden können, ist da was ganz Konkretes. Und auch einen kleinen Kniff in unserem Nervensystem, den wir verstehen müssen, wenn wir aus jeglicher Phase von Stagnation oder innerer Erstarrung und Lähmung oder Blockiertheit herauskommen wollen. So, jetzt nichts wie rein ins Vergnügen. Ich würde erstmal so beginnen, dass jede Art von Entwicklung, egal in welchem Bereich, welche Art von Entwicklung wir uns da anschauen, ja immer aus vielen kleinen Schritten besteht. Wenn du dran denkst, an Laufen lernen als kleines Kind, Laufen lernt man nicht an einem Tag, und der Erfolg, dass ich kann jetzt laufen, der stellt sich auf jeden Fall nicht am ersten, nicht am zweiten und nicht am dritten Tag des Projektes ein, sondern es gibt eine lange Phase von kleinen Schritten, immer wieder neuem Ausprobieren. Und wenn Kinder anfangen, laufen zu lernen, wenn sie in sich wohl und sicher und geborgen fühlen, dann gibt's immer wieder so Momente, wo diese Kraft in ihnen wach wird und wo sie probieren, ein bisschen zu laufen oder ein bisschen zu stehen oder sich ein bisschen irgendwo hochzuziehen. Und einen Moment kommen sie mit dem Neuen in Berührung und dann plumpsen sie wieder zurück und dann wird nochmal gekrabbelt und dann wird nochmal auf dem Bauch gelegen und sich mit anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, es gibt diese kurzen Momente, wo man dem Neuen begegnet und dann wieder zurück zum Vertrauten, zurück in die gewohnte Welt. Und nach und nach und nach werden diese Phasen, wo ich in diesem Laufzustand sein kann, werden länger, ich fühle mich vielleicht wohler dabei, ich probiere das auf verschiedenen Untergründen, auf dem Teppich, auf dem Holzboden, im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad, draußen, mit anderen, alleine. Also es gibt viele, viele verschiedene Erfahrungen dazu. Und in meinem Nervensystem bildet sich sozusagen langsam dieses Laufnetzwerk in meinem Nervensystem, das vertieft sich und verstärkt sich. Und deshalb schlafen die Kleinen auch in der Zeit immer wieder viel, weil im Schlaf sozusagen das Gehirn die neuen Erfahrungen verarbeitet und sagt, oh, diese Bahnen für die Motorik der Beine und diese Bahnen für den Gleichgewichtssinn und das brauchen wir wohl alles, und wo das dann alles so schön zusammengestellt wird. Das heißt, in jeder Entwicklung, die wir im Leben machen, gibt es dieses langsame, schrittweise Hineinwachsen. Und allein diese Tatsache ist uns manchmal vollkommen fremd. Gerade wenn man etwas Neues erreichen will, wenn man was im Leben verändern will, vielleicht geht's dir da manchmal so wie mir und du sagst, ja, das soll gestern schon so sein. Ich will das Endprodukt. Ich will da hinkommen, wo ich hinkommen will, und nicht diesen langsamen, immer wieder nur einen kleinen Schritt, immer wieder nur ein bisschen Und ich merke das manchmal bei mir sogar, wenn ich mir sage, Lea, du weißt, das wird jetzt wieder länger dauern. Das ist ein neuer Prozess, ein neuer Schritt, den du davor hast. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich rede so mit mir und dann höre ich so mit der einen Hälfte von mir, höre ich zu und sage, ja, ich weiß. Und die andere Hälfte, die hat irgendwie so einen inneren Widerspruchssinn und sagt, aber vielleicht kann ich es trotzdem in einem Schlag schaffen. Vielleicht kann ich trotzdem sofort da ankommen, wo ich hin will. Und da bin ich manchmal in diesem Dilemma, dass ich weiß, dass es Zeit braucht. Ich weiß, dass es um langsame, konsequente, regelmäßige Schritte geht. Und trotzdem gibt es da so einen kleinen Überflieger, der irgendwie mit so Springfedern unter den Füßen gleich nach vorne hüpfen will ins Neue hinein. So. Und wenn es dir so geht wie mir, dann weißt du, dass es manchmal frustrierend sein kann. Und gerade in Bezug auf die innere Heilung und die innere Entwicklung, wenn es um das Nervensystem geht, da spielt auch unser Alter eine Rolle. Wenn du ein 3-jähriges Kind bist und diesen Podcast hörst, dann bist du derjenige von uns beiden, der viel, viel schneller sich verändern kann. Und dein Nervensystem ist noch viel weicher und dein Gehirn ist noch im Aufbau. Das ganze Nervensystem ist noch so wandelbar und formbar. Je jünger du bist, wenn du so alt bist wie ich, uralt, dann dauert es schon ein bisschen länger. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr verändern können, aber es dauert einfach eine Weile. Wir brauchen die Begegnung mit dem Neuen, wir brauchen eine gewisse innere Entschlossenheit und Konsequenz, dass wir immer wieder regelmäßig uns diesen neuen Dingen, ja, dem Neuen begegnen oder das Neue trainieren. Und dann brauchen wir auch immer Pausen. Wir brauchen Pausen, wo unser Körper, unser Nervensystem Zeit hat, sich zu entspannen, loszulassen. Und ich wusste das damals gar nicht, dass in dieser Zeit, wenn wir schlafen oder wenn wir in eine ganz tiefe Ruhe gehen, da werden sozusagen diese neuen Informationen dann eingeschrieben in unser Nervensystem, könnte man so sagen. Und wir lernen also das Neue gar nicht, während wir es tun, sondern wir integrieren das in unser Nervensystem danach, wenn wir uns wieder ausruhen. Das ist ein Tipp, wenn ihr neue Sprachen lernen wollt oder überhaupt irgendwas Neues, Kompliziertes, Komplexes lernen wollt, eine neue Technik, ein neues Gerät, neue Sachen, neue Körperarbeit, Bewegungsabläufe, was es auch immer sein mag, ist es sehr hilfreich, da eine Weile aktiv das auszuüben, dich damit zu beschäftigen, das zu machen und danach vielleicht so eine halbe Stunde, 20 Minuten lang zu meditieren, zu atmen, zu ruhen und ganz, ganz tiefen Raum zu schaffen, wo dein Gehirn diese neuen Erfahrungen alle schön niederschreiben kann. Ich glaube, das macht das jetzt im Moment manchmal, merke, dass ich dadurch schneller Sachen lernen kann, dass ich leichter vorankomme, wenn ich das beachte, dass eben Vorwärtskommen nicht immer nur Aktivität und Tun und Machen bedeutet, sondern Vorwärtskommen heißt dann auch immer wieder Ausatmen, Ruhen, Meditation, Abstand nehmen von dem, mit dem man sich gerade beschäftigt hat. So, wenn du jetzt das Gefühl hast, in deiner Heilung, in deiner Entwicklung, du trittst auf der Stelle, dann wäre meine erste Frage an dich, ob es sein kann, dass du dich in deinem Alltag zu sehr auf dein Trauma konzentrierst. Und das ist etwas, was ganz leicht passieren kann, weil während wir in diesem Prozess der Traumaheilung sind, werden wir ja sensibler für uns selbst und für die unerlösten Verletzungen und Blockaden, die wir in uns tragen. Und es passiert manchmal ganz unbewusst, dass wir in so eine Art Traumasumpf hineingeraten. dass wir immer nur das Verletzte in uns oder auch bei anderen Menschen spüren, dass wir mehr auf unser Trauma achten als auf den Aufbau von etwas Neuem und die neuen Elemente, die wir ja vielleicht auch in unser Leben integrieren können. Und Trauma ist langweilig, schmerzlich, grau, schwer, düster, unheimlich. Trauma ist etwas, was nicht unbedingt Freude und tolle Stimmung in unser Leben bringt. Vor allem, wenn wir die ganze Zeit den Fokus darauf richten. Und dann kann es sein, dass das so eine Eigendynamik bekommt, wo wir immer nur in diesen Themenkreisen und mit unserer Wahrnehmung immer nur unsere Schmerzstellen wahrnehmen und beobachten, wie schlecht geht's mir denn jetzt gerade? Und ein Teil davon ist natürlich diese neue Sensibilität, die auch ihren Platz hat. Aber was ich meinen Klienten immer rate nach den Sitzungen, ist, dass sie jetzt bitte nicht den ganzen restlichen Tag oder die restliche Woche damit verbringen sollen, die ganze Zeit auf diese Dinge zu achten, sondern ruhig auch mal eine Pause zu machen, sich abzulenken, spazieren zu gehen, was anderes zu sehen, zu vergessen, es loszulassen und ein bisschen frische Luft reinzulassen und dann wieder in einem Moment, wo es stimmig ist, sich wieder damit zu beschäftigen. Weil manchmal gerät man wirklich in so eine Art Dauerschleife und eine Stagnation kann dadurch verursacht werden, dass du zu viel mit dem Traumathema beschäftigt bist, also zeitlich und von der Intensität her zu viel damit beschäftigt bist und dass dein Inneres dir einfach sagt, du, ich kann nicht mehr, mir fehlt was, das ist unerträglich. Denk dir, jedes andere Thema, wenn wir uns rund um die Uhr nur damit beschäftigen würden, das wird wahrscheinlich auch langweilig werden. Wir brauchen als Menschen, wir sind vielschichtige Wesen, wir brauchen verschiedene Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir müssen grundsätzlich immer trennen zwischen, was ist schwierig und herausfordernd für mich und was ist schön nährend und aufbauend für mich. Und wir sollten in unserem Alltag darauf achten, dass wir etwas mehr, es kann auch nur ein klein wenig mehr sein, ein klein wenig mehr uns mit dem Positiven beschäftigen als mit dem anderen. Ja, dass sie ein klein bisschen mehr Ressourcen konzentriert sind und dann hat das Trauma und die Herausforderungen und die Sachen, die heilen wollen, die haben dann nämlich ein ganz anderes Fundament. Die ziehen uns dann nicht in so eine bodenlose Leere, sondern da, ja, die haben dann irgendwo auch einen gewissen Halt. Und dazu gibt es wie so einen kleinen Selbstcheck, den ich auch manchmal für mich mache, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, irgendwie alles hängt, alles stockt, alles staut, dass wir einfach mal auf unsere äußeren Lebensumstände schauen, so auf den Alltag, was so da ist im Moment und dass wir gucken, wie förderlich ist denn dieser Alltag, wie sehr bringt denn alleine mein Alltag dieses heilsame, positive Element herein zu mir, dass ich eben nicht in so eine Stagnation gerate. Und ich sage euch 5 Sachen, die mir da immer total wichtig sind und die für mich da immer so im Vordergrund stehen, wie ich dafür sorge, dass mein Alltag einfach heilsam ist und förderlich. Nummer 1 ist mein liebevoller Wochenplan, den ich sehr, sehr, sehr wertschätze. Das bedeutet einfach, dass ich in meinem Alltag, dass jeder Tag meiner Woche hat ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Qualität und auch jede Tageszeit, also der frühe Morgen, der Vormittag, der Mittag, Nachmittag, Abend hat immer jeweils eine bestimmte Qualität und es gibt bestimmte Sachen, die ich da mache, aber auch Sachen, die ich da zum Beispiel dann nicht mache. Und so, und weil ich es jetzt das Glück habe, selbstständig zu arbeiten, kann ich natürlich auch die Zeiten sehr frei einteilen und das so legen, dass da, wenn ich Kraft habe, da ist meine Arbeitszeit, da, wo ich Ruhe brauche, ja, da ist meine Mittagspause und so weiter. Aber das muss nicht zwingend so sein. Nicht jeder ist selbstständig. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind in unserem Alltag so vorgegeben. Trotzdem kann ein liebevoller Wochenplan dafür sorgen, dass Zeiten für Heilung, Zeiten für Regeneration, Zeiten für all die Dinge, die einfach für uns wichtig sind, dass die mit im Alltag integriert sind. Und ich merke immer wieder, wenn ich irgendwas als entweder tägliches Ritual einbaue oder als wöchentliche Aktion, das sind die Dinge, die bleiben oft dann über einen längeren Zeitraum mir. Ja, die werden rhythmisch, die verselbstständigen sich und da muss ich dann gar nicht mehr groß nachdenken und habe dann immer schon so das Gefühl, mein Alltag heilt mich, mein Alltag tut mir gut. Dazu gehören natürlich auch stabile Essenszeiten, Schlafenszeiten, diese heilsamen Rhythmen. Gerade wenn wir wollen, dass unser Nervensystem heilt, dürfen wir dran denken, dass da ja alles dazu gehört. Auch deine Verdauung, das Essen, Schlafen, Bewegung, das gehört alles dazu. Und wenn da ein heilsamer Rhythmus reinkommt und wenn du nur mit kleinen Schritten damit beginnst, dann tust du einfach dir schon sehr, sehr viel Gutes und das Trauma gewinnt etwas, hat nicht mehr so viel diese Schlagkraft oder diese, das ist alles übertrumpft, sondern es gibt einfach auch heilsame Dinge. Genau, was ich auch immer mich frage, wenn ich das Gefühl habe, nichts geht, alles stockt, ist, habe ich ausreichend Bewegung, ne? Wenn man das Gefühl hat zu stagnieren. Manchmal saß man den ganzen Tag am Schreibtisch oder war einfach eingeschränkt oder im Zug oder sonst wo. Hatte ich genug frische Luft? Hatte ich genug Sonnenlicht, natürliches Licht? Habe ich genug getrunken? Das ist auch so eine Checkliste, durch die ich immer wieder gehe. Und wenn ich merke, ach, schnapp mir meine Schuhe und meine Jacke, eine halbe Stunde spazieren gehen, sieht die Welt wieder anders aus, frische Luft, Licht und dann auch wirklich genug trinken. Ich spüre das einfach immer wieder, dass so viele Leute zu wenig trinken oder zu viel Kaffee trinken, der ja auch entwässert. Und da kann man auch wirklich für sich sorgen, wenn man einfach nur darauf achtet, genug zu trinken. Hey, hier ist mein Wasser. Genau, das mache ich auch gleich mal mit hier, wenn ich so schön darüber spreche. Und dann natürlich auch, dass wir heilsame Ressourcen in unser Leben bringen, dass wir einfach schauen, was tut mir gut, was ist liebevoll für mich und dass wir da gucken, dass wir das regelmäßig in unseren Alltag integrieren, finde ich einfach wichtig. Was ich auch wichtig finde und was für mich auch ein sehr, sehr bedeutsames Thema ist in meinem Leben, ist das Thema Unterstützung. Oft sagen wir, ja, ich will weiterkommen, ich will mich verändern, ich bin in herausfordernden Prozessen und wir denken nur daran, was muss ich machen, was muss ich verändern, wie muss ich das bewältigen? Und wir denken gar nicht daran, wer kann mir dabei helfen? Das müssen nicht immer gleiche Menschen sein, das können Kurse sein, das können Informationen sein, das kann so ein Podcast sein wie dieser hier. Wo in deinem Leben kommen regelmäßig heilsame Energien oder Informationen, Impulse herein, die dich, ja, die dir so ein bisschen Aufwind geben, die dir helfen? Und was für mich da auch dazu gehört, ist Community. Das ist jetzt nicht eine unbedingt immer direkte Unterstützung 1:1, aber zu merken, ich schließe mich einer Community an, wo Menschen sind, die auch auf diesem Heilungsweg sind oder auf diesem Entwicklungsweg. Ich bin umgeben von anderen, die ähnliche Erfahrungen machen. Wir können uns austauschen miteinander. Das nimmt uns so viel Stress, weil ein großer Teil von diesem stagnierenden Hängenbleiben ist manchmal die Wahrnehmung, ich bin allein damit. Ich bin allein mit meinem Trauma, ich bin allein mit diesen schwierigen Einschränkungen und ich bin bestimmt der Einzige, dem es so geht oder die Einzige, der es so geht. Und sobald wir in eine Community reinkommen, ob das vor Ort ist, ob das eine Gruppe von Freunden sind, ob das eine Online-Community ist, wie auch immer sich das für dich am besten anfühlt, das verbindet und das fördert uns in unserer eigenen Entwicklung. Und da sehen wir dann auch bei anderen, es geht in kleinen, langsamen Schritten voran. Manchmal hat man das Gefühl, man macht 7 Meilen-Schritten und manchmal eben nicht. Jawohl, das waren meine 5 Dinge, die ich einfach regelmäßig auch überprüfe bei mir. Liebevoller Wochenplan, Bewegung, die Ressourcen, die Unterstützung und die Community. Dann gibt es noch etwas zu beachten, was uns gerade bei unserer eigenen inneren Entwicklung manchmal ein wenig entgleitet. Und zwar beurteilen wir uns selbst in unserer Entwicklung oft auf eine etwas schräge Art und Weise. Und zwar suchen wir nach messbarer Veränderung im Außen. Ist erstmal in Ordnung, aber ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel bestimmte Ängste haben, dann setzen wir uns manchmal als Ziel in unserer Erwartung, setzen wir das Ziel, ich habe keine Angst mehr, gar keine Angst mehr. Das ist mein Ziel, das ist, wo ich hin will, ja, und ja, es ist verständlich, dass wir das als Ziel uns stecken. Aber das ist nicht hilfreich und das führt oft dazu, dass wir eben das Gefühl haben oder die Befürchtung haben zu stagnieren, weil der Schritt ist oft nicht, ich habe die Ängste, jetzt habe ich sie überhaupt nicht mehr, sondern der Schritt ist, ich habe die Ängste, jetzt werde ich bewusster mit der Angst, jetzt lerne ich neue Strategien, damit umzugehen, jetzt ist die Angst nicht mehr so tief, jetzt dauert sie nicht mehr so lange an, jetzt ist sie nicht mehr so intensiv, jetzt kann ich lachen, während dieses Gefühl hochkommt, es ist nur noch so eine winzige kleine Anwandlung von Unannehmlichkeit, es ist gar keine Angst mehr. Jetzt fühle ich mich zum ersten Mal wohl. Jetzt fühle ich mich geborgen. Jetzt merke ich, ich kann besser mit anderen in Verbindung bleiben. Also da ist so ein ganz, ganz organischer, langsamer Veränderungsprozess. Und das Ziel kann nicht sein, etwas nicht mehr zu haben, weil so funktioniert unser Nervensystem nicht. Versuch nur mal nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Bing, da ist er. Sondern wir entwickeln ja etwas Neues. Ja, unser Ziel könnte sein, mich selbst besser unterstützen können, wenn die Ängste aufkommen. Oder besser kommunizieren lernen, wenn ich Angst habe. Oder mir mehr Zeit nehmen, nachdem eine Welle von Angst da war, das nachzubearbeiten, damit umzugehen. Solche Dinge, wenn wir ein positives Ziel stecken, da können wir uns mehr wie so darauf zubewegen. Ja, weil das Ziel, hab keine Angst mehr, ja, da kann ich gar nichts damit verbinden. Das ist ein negatives Ziel. Ein positives Ziel ist etwas, was ich fühlen kann, wo ich reingehen kann, wo ich mich rein entwickeln kann. Und dann gibt's noch, wie ich am Anfang vom Podcast gesagt habe, gibt's noch eine kleine Besonderheit in unserem Nervensystem, die wir wissen müssen, wenn es um das Thema Stagnation geht. Stagnation ist ja eine Form von Bewegungslosigkeit und es gibt einen ganzen Zweig von unserem Nervensystem, der die Aufgabe hat, uns in diese Bewegungslosigkeit zu bringen. Und das ist das parasympathische Nervensystem. Wenn du schon mal spazieren gegangen bist und du hörst ein plötzliches lautes Geräusch und fährst so zusammen, dann gibt es ja diesen Moment, wo man wie angewurzelt dasteht. So für einen Moment bleibt man stehen. Und das ist das parasympathische Nervensystem, was sich für einen Moment lähmt und anhält. Und wenn wir in bedrohliche Situationen kommen, lebensbedrohliche Situationen, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, das kann die Kindheit gewesen sein, die Familie, aus der du nicht entkommen konntest oder die schlimmen Umstände, aus denen du nicht entkommen konntest. Das kann auch eine schlimme Erfahrung gewesen sein im Erwachsenenalter. Wenn unser Körper an den Punkt kommt, wo er einschätzt, es gibt keinen Weg, dann ist das parasympathische Nervensystem nicht nur wie so eine kurze Momente der Lähmung, sondern der Körper fängt dann an, Stoffe auszuschütten, die uns regelrecht betäuben, die den Schmerz dämpfen. Und der Körper geht in eine Art Energiesparmodus und wir sacken so richtig in uns selbst zusammen. Im extremsten Fall bis hin zur Ohnmacht, wo wir das Bewusstsein verlieren. Aber das ist auf jeden Fall diese Straße in die Bewegungslosigkeit. Und manchmal verstehen wir uns nicht wirklich. Wir verstehen unseren Körper nicht, wenn er auf einmal in diese Bewegungslosigkeit geht. Ich gebe euch ein Beispiel. Manchmal bin ich am Arbeiten und möchte eigentlich kreativ sein und dann ist es ein bisschen schwierig und herausfordernd und Sachen funktionieren nicht. Und am Anfang geht es noch, ich kann trotzdem weitermachen und dann merke ich irgendwie, wie vom äußeren Rand der Freeze anfängt sich einzustellen. Dann kann ich nicht mehr so wendig denken. Das ist so ein bisschen wie wenn man so ein bisschen überall ist Kaugummi oder überall ist so Klettverschluss, wo man so hängen bleibt und stecken bleibt. Und man kann sich vielleicht noch eine Weile mit Anstrengung dagegen stemmen. Aber wenn dann klar ist, das wird alles immer schlimmer und es gibt keinen Ausweg und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, dann merkt man auch diese Hoffnungslosigkeit. Und dann wird alles, dann verliert man die Kraft, dann werden die Muskeln schlapp und man hat keine Energie mehr und der Körper fährt so richtig runter in diesen Freeze- oder Shutdown-Zustand. So, und ich finde es super wichtig, das Nervensystem an der Stelle zu verstehen, dass der Körper praktisch nicht sagt, oh, ich bin jetzt mal faul, ich mache jetzt einfach mal nicht mehr weiter. Ja, ich könnte ja weitermachen, aber ich habe gerade keine Lust mehr. Weil wenn das der Fall wäre, dann würden all unsere Motivationssprüche in dem Moment würden ja funktionieren. Und das, was wir oft machen, ist, dass wir uns versuchen aufzurütteln und jetzt mach doch weiter oder manchmal Eltern, wo das Kind in eine Art Freeze-Zustand verfällt, die sagen, jetzt komm doch, jetzt lauf doch, jetzt mach doch, jetzt funktionier doch. Es wird von außen gerüttelt, es wird oft laut und heftig und schlagartig mit diesem Zustand umgegangen. Und damit treiben wir den Körper immer tiefer in die Stagnation. Der zieht sich sozusagen immer tiefer zurück. Der Ursprung von diesem Freeze-Zustand ist nämlich keine Faulheit oder Bequemlichkeit oder irgendwas, was wir rationalisieren können, sondern eine Reaktion auf Bedrohung. Das kann eine Bedrohung aus der Vergangenheit sein, die vollkommen heute gar nicht mehr zutrifft, aber wir fühlen uns in einer bestimmten Situation daran erinnert und der Körper sagt, Ich kenne das von früher aus meiner Kindheit. Ah, es wird alles zu viel, nichts wie runter in diese parasympathische Bewegungslosigkeit. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, dass wir nicht über Motivation, Antreiben oder Druck aus der Stagnation herauskommen, sondern durch das genaue Gegenteil. Also wenn wir clever wären, wenn ich jetzt clever wäre und ich wäre hier am Arbeiten, am Rödeln und ich würde merken, auf einmal freeze das so ein bisschen. Ich merke, es wird so ein bisschen, ich komm an diese Freeze-Grenze. Dann würde ich mich am besten in meinen gemütlichen Sessel setzen, einen Moment, vielleicht eine Decke über mich legen, eine Wärmflasche auf den Bauch oder in den Rücken. Und einfach einen Moment mir innerlich sagen, du musst überhaupt nichts machen. Es ist alles okay. Die Welt geht nicht unter, wenn du jetzt diese E-Mail nicht in den nächsten 10 Sekunden verschickst. Und es ist alles nicht so wichtig. Und dieses wieder atmen dürfen und den Boden unter mir wieder finden und wahrnehmen, ach, wo bin ich denn gerade eigentlich wirklich? Da hat der Körper die Gelegenheit, rauszufinden, bin ich wirklich in der lebensbedrohlichen Situation, wo ich nur mit dieser Stagnation reagieren kann? Oder ist es eigentlich okay, Und ich könnte ja ganz langsam und scheu von der Seite wieder aus meiner Bewegungslosigkeit rauskommen. Ja, wenn du schon mal ein Tier gesehen hast im Schockzustand, die sind ja dann so ganz bewegungslos auch. Und da hat mir meine Tierärztin gesagt, die brauchen dann einfach nur Ruhe und Wärme. Einfach in Ruhe lassen, Wärme geben und warten. Und tatsächlich kann man dann merken, bei Tieren kann man das toll beobachten, dass sie dann langsam einfach, der Atem fängt irgendwann an, sich zu verändern, der Kopf wird wieder beweglich, das Leben kehrt wieder zurück, ganz von alleine. Und das war noch so ein wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben wollte, falls ihr gerade das Gefühl habt, es stagniert, eben auch zu wissen, dass unser Nervensystem eine Funktion hat, die uns in die Bewegungslosigkeit versetzen kann. Und das ist eine sehr, sehr starke Funktion. Die ist so stark, dass wir nicht unbedingt mit unserem Verstand dagegen angehen können und sagen können, boah, ich will aber jetzt nicht bewegungslos sein. Das ist einfach unser autonomes Nervensystem hat sozusagen, ist am längeren Hebel. Aber wir können, wenn wir das bemerken, anfangen, damit ganz anders umzugehen. Und wenn du merkst, oh ja, das könnte im Moment mein Thema sein, ich bin öfter mal in dieser Stagnation oder Bewegungslosigkeit und ich habe das Gefühl, das ist auf keinen Fall irgendeine Bequemlichkeit und Faulheit, sondern das ist wirklich was so ganz tief aus dem Innern, aus meinem Körper kommt, was ich alleine nicht wirklich überwinden kann, dann empfehle ich dir noch ein anderes Video von mir, wo es über diese Freeze-Zustände geht, wo ich das ein bisschen ausführlicher erkläre und auch erkläre, was man machen kann, um das zu heilen, um da langfristig einfach rauszukommen. Das ist auch ein Teil von Traumaheilung. Wir denken manchmal bei Trauma immer nur an die starken Stresszustände, wo ganz starke Aktivierung in uns ist, aber auch diese versackten Bereichen und so etwas nicht mehr lebendig ist, sich nicht mehr bewegen kann, nicht mehr ausdrücken kann. Die gehören einfach auch dazu und die wollen auch heilen. Jawohl, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch einladen heute, mal auf eine neue Weise auf dieses Thema Stagnation zu schauen. Wenn irgendwas Hilfreiches für dich da war, gib mir gerne einen Daumen hoch auf YouTube. Ich freue mich auch immer, wenn ihr auf iTunes den Podcast hört oder sonst irgendwo, wenn ihr eine positive Bewertung schreiben wollt, falls euch danach ist, natürlich nur, wenn es ehrlich gemeint ist, freue ich mich auch immer sehr. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag und bis nächste Woche. Macht's gut.